Stell dir vor, du stehst auf einer ohrenbetäubend lauten Party. Von allen Seiten dröhnt Musik, Gläser klirren und Dutzende Menschen brüllen durcheinander.
Ja, das absolute Chaos.
Genau. Und du versuchst krampfhaft eine einzige, leise Stimme ganz vom anderen Ende des Raumes zu hören. Ein völlig hoffnungsloses Unterfangen, oder?
Mhm, absolut. Da verstehst du kein Wort.
Aber was wäre, wenn du plötzlich eine Brille aufsetzen könntest, die dich perfekt von den Lippen deines Gegenübers lesen lässt und der gesamte ohrenbetäubende Lärm des Raumes verschwindet einfach für dich?
Das ist ein unglaublich starkes Bild. Und das bringt uns auch direkt zum Kern unserer heutigen tiefgehenden Analyse.
Richtig. Wir haben nämlich heute eine Mission. Wir schauen uns einen Stapel faszinierender Quellen an und im Zentrum steht ein extrem detailliertes technisches Dokument, das nennt sich MLA-Info.
Genau, es geht um die sogenannte magnetische Loop-Antenne. Und dieses Dokument zieht uns tief in eine Welt hinein, in der, naja, unsere greifbare alltägliche Logik oft einfach nicht mehr weiterhilft.
Ja, das habe ich beim Lesen auch gemerkt. Wenn wir heute über Funktechnik sprechen, dann müssen wir unsere Intuition quasi an der Tür abgeben.
Definitiv. Denn wenn wir an weltweiten Funkempfang denken, haben wir doch alle diese riesigen Masten im Kopf.
Mhm, hunderte Meter lange Drähte, die über Felder gespannt werden.
Genau die. Aber die MLA, die magnetische Loop-Antenne, die besteht im Kern eigentlich nur aus einem simplen metallischen Ring. Vielleicht so 1 Meter im Durchmesser.
Und einem Kondensator. Das ist alles.
Und das ist der Wahnsinn. Ein unscheinbarer Hula-Hoop-Reifen aus Kupfer, der unter bestimmten Bedingungen diese riesigen Drahtantennen komplett in den Schatten stellt.
Besonders dann, wenn man in der Stadt lebt. Richtig. Und da spreche ich jetzt direkt dich an, der uns gerade zuhört. Egal, ob du selbst überlegst, dir sowas auf den Balkon zu stellen oder ob du einfach neugierig bist, wie clevere Physik alltägliche Probleme löst. Diese Analyse wird deinen Blick auf diese unsichtbaren Felder echt verändern.
Weil das städtische Umfeld eben der entscheidende Faktor ist. Wir leben heute in einem unsichtbaren Nebel aus menschengemachtem Rauschen.
Okay, also lass uns das mal aufdröseln. Wir haben diesen 1 Meter großen Ring, der Wellen empfangen soll, die zig Meter lang sind. Das wirkt doch total paradox.
Ist es auf den ersten Blick auch.
Wie kann so eine winzige Schleife überhaupt etwas auffangen, wenn andere Antennen gigantisch sein müssen?
Um diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen, müssen wir auf das physikalische Fundament schauen. Das wird in der MLE-Info wirklich sehr präzise dargelegt.
Okay, schieß los!
Was wir hier vor uns haben, ist im klassischen Sinne eigentlich gar keine Antenne.
Warte, keine Antenne. Was ist es dann?
Es ist ein sogenannter Parallelschwingkreis.
Ah, okay. Ein Schwingkreis. Das ist in der Elektronik doch diese Kombination aus einer Spule und einem Kondensator, richtig? Wo die Energie so hin und her pendelt.
Ganz genau. Das ist der Kern der Sache. Die große metallische Leiterschleife, also dieser Hauptring, fungiert hier als Induktivität.
Also quasi eine gigantische Spule, die nur aus einer einzigen massiven Windung besteht.
Exakt. Und parallel dazu schalten wir einen variablen Kondensator, der als Kapazität dient. Wenn wir jetzt diese Kapazität am Kondensator verändern, zwingen wir diesen gesamten Ring auf einer ganz bestimmten Frequenz in Resonanz zu geraten.
Es schwingt sich also auf. Wie eine Schaukel, die man im exakt richtigen Moment anstößt, oder?
Schöner Vergleich, ja. Und im Moment dieser Resonanz passiert etwas Bemerkenswertes. Es fließt ein extrem hoher, hochfrequenter Zirkulationsstrom durch diesen Ring.
Okay.
Und dieser Strom erzeugt ein starkes magnetisches Wechselfeld, das senkrecht zur Ebene des Rings steht. Hier liegt das absolute Geheimnis, warum die MLA so komplett anders funktioniert als normale Konstruktionen.
Und da kommen wir zu dem Konzept, das mich beim Lesen echt fasziniert hat. Dieser Unterschied zwischen dem E-Feld und dem H-Feld.
Ja, das ist essentiell.
Erklär uns das doch mal genauer. Was macht eine normale Antenne, wie man sie so auf dem Dach hat, grundlegend anders?
Also, elektromagnetische Wellen bestehen aus zwei untrennbaren Komponenten, die im rechten Winkel zueinander schwingen. Dem elektrischen Feld, kurz E-Feld, und dem magnetischen Feld, dem H-Feld.
Okay, das hat man vielleicht mal im Physikunterricht gehört.
Genau, und klassische Drahtantennen wie ein gewöhnlicher Dipol, das sind primär E-Feldantennen. Sie koppeln direkt an diese elektrische Komponente der Welle an.
Und die Magnetic Loop?
Die reagiert auf einem völlig anderen Ohr. Zumindest in ihrem unmittelbaren Nahfeld. Also so in einem Umkreis von etwa 0,16 Wellenlängen. Sie ist primär empfindlich für die magnetische Komponente, das H-Feld.
Sie hört also auf das Magnetfeld. Aber warum ist das heute so ein gigantischer Vorteil? Magnetfeld oder elektrisches Feld? Welle ist doch Welle, oder nicht?
Naja, nicht, wenn wir uns mal die ganzen Störquellen ansehen, die uns in der Stadt umgeben. Das sogenannte Man-Made Noise.
Ah, der Elektrosmog.
Genau. Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, jedes Mal, wenn in deiner Wohnung ein billiges Schaltnetzteil von einem Laptop arbeitet oder eine LED-Dimmer den Strom zerhackt.
Oder diese Powerline-Adapter, die das Internet durch die Stromleitungen jagen.
Ja, ganz schlimm. All diese Dinge erzeugen massive Störfelder. Und aufgrund der Bauart dieser Geräte dominieren im Nahfeld dieser Störquellen ganz klar die elektrischen Felder.
Das E-Feld ist also lokal extrem stark und chaotisch.
Exakt.
Das bringt mich ja direkt zu meiner Party-Analogie vom Anfang zurück.
Normale Drahtantennen sind also wie dieser frustrierte Gast auf der lauten Cocktailparty, der versucht, in diesem ohrenbetäubenden elektrischen Lärm der Zivilisation so ein leises Flüstern zu hören.
Ja, und der Draht saugt dieses lokale E-Feld-Rauschen einfach auf wie ein Schwamm.
Und das Nutzsignal ertrinkt einfach.
Eine sehr treffende Beobachtung. Und hier kommt eben der Geniestreich der MLA ins Spiel. Da sie eine H-Feldantenne ist, ist sie für dieses lokal dominierende elektrische Störfeld quasi blind.
Sie liest von den Lippen, sozusagen. Genau. Sie nutzt einen völlig anderen Sinn, nämlich ihre Sensibilität für das Magnetfeld, um die Störgeräusche einfach auszublenden. Wir nennen das den Preselektoreffekt.
Aber Moment mal. Wenn die MLA aber nur das H-Feld liest, das Funksignal vom anderen Ende der Welt aber doch aus E- und H-Feld besteht, verliere ich da nicht einfach die Hälfte des Signals?
Das ist eine hervorragende Frage. Der Clou ist nämlich, dass diese Trennung in ein dominantes E- oder H-Feld nur im Nahfeld gilt, also ganz nah an der Störquelle.
Okay.
Sobald eine elektromagnetische Welle aber das Fernfeld erreicht, das ist grob ab einem Abstand von 4 Wellenlängen der Fall, sind elektrisches und magnetisches Feld untrennbar miteinander gekoppelt.
Sie hängen also fest zusammen?
Ja, in einem festen Verhältnis der sogenannten Freiraumimpedanz von etwa 377 Ohm.
Das heißt, die Funkwelle, die hunderte Kilometer gereist ist, kommt als perfektes, ausbalanciertes Paket bei mir an.
Richtig.
Und die MLA greift sich aus diesem Paket einfach nur den magnetischen Teil. Aber der billige Fernseher vom Nachbarn, der nur 3 Meter entfernt steht, der ist noch in sein Nahfeld. Dessen Dreck ist fast rein elektrisch. Und deshalb wird er von der Antenne einfach ignoriert.
Exakt so ist es. Das führt zu einem bemerkenswert ruhigen Empfang. Aber, und das ist das große Aber, diese elegante Lösung erzwingt massive konstruktive Kompromisse.
Die in der MLA-Info ja extrem ausführlich besprochen werden.
Genau. Weil die Antenne elektrisch gesehen viel zu klein für die Wellenlänge ist, fängt sie nur einen winzigen Bruchteil der Energie ein. Wir müssen jetzt also zwingend über Effizienz sprechen.
Und über diesen kompromisslosen Kampf gegen den Widerstand, oder?
Ja, den Kampf gegen den Milliohm-Widerstand.
Lass uns da mal reingehen. Wenn ich nur so ein leises magnetisches Flüstern einfange, darf auf dem Weg ins Funkgerät natürlich absolut nichts verloren gehen. In den Unterlagen wird da ständig zwischen Strahlungswiderstand und Verlustwiderstand unterschieden.
Mhm, das ist essentiell für das Verständnis.
Für mich war Widerstand immer das, was den Strom bremst, also per se schlecht. Warum gibt es da plötzlich einen guten Widerstand?
Naja, in der Antennentechnik repräsentiert der Strahlungswiderstand den Teil der Energie, der tatsächlich als Welle in den Raum abgestrahlt oder eben aus ihm empfangen wird. Es ist der nützliche Teil.
Okay, verstanden.
Das Problem der MLA ist aber ihre winzige physische Größe. Dadurch schrumpft dieser Strahlungswiderstand auf wirklich mikroskopische Werte. In den Berechnungen der MLA-Info sprechen wir oft von Werten wie 0,007 Ohm.
0,007 Ohm. Das ist doch quasi ein Kurzschluss.
Nein, zu, ja. Und jetzt kommt der Wirkungsgrad ins Spiel. Der ergibt sich aus dem Verhältnis von diesem winzigen Strahlungswiderstand zum gesamten Verlustwiderstand des Systems.
Und der Verlustwiderstand ist alles, was Energie in nutzlose Wärme umwandelt?
Genau. Das Material des Rings, jede Lötstelle, die Kontakte, der Kondensator, alles summiert sich.
Also wenn mein nutzbarer Widerstand nur 0,007 Ohm beträgt, dann ist ja schon eine ganz leicht oxidierte Schraubverbindung an der Antenne, die vielleicht 0,1 Ohm hat, eine absolute Katastrophe.
Das wäre das sichere Todesurteil für die Antenne.
Das wäre ja das Zehnfache des nützlichen Widerstands. Die Antenne würde dann 90% des Signals einfach als Wärme an dieser blöde Schraube verpuffen lassen.
Du triffst den Nagel auf den Kopf. Deshalb liest man in den ganzen Bauanleitungen immer wieder von Big Fat Conductors.
Also riesige dicke Leiter.
Ja, man verwendet dicke Rohre aus reinstem Kupfer oder Aluminium. Jede Verbindung wird massiv verschweißt oder hart gelötet. Schrauben oder Klemmen haben an einer MLA absolut nichts verloren.
Aber da muss ich mal kritisch nachhaken. Wenn ich den ohmschen Widerstand so extrem minimieren will, warum nehme ich dann Rohre?
Was würdest du denn sonst nehmen?
Naja, ein massives, armdickes Kupferkabel, das innen komplett voll mit leitendem Metall ist. Das wäre doch viel besser als ein hohles Rohr, oder nicht?
Intuitiv würde man das annehmen, absolut. Aber bei Hochfrequenz greift ein faszinierendes Phänomen namens Skin-Effekt.
Skin-Effekt? Also Hauteffekt?
Genau. Wenn du Gleichstrom durch ein Kabel schickst, nutzen die Elektronen brav den gesamten Querschnitt des Leiters. Aber bei hochfrequenten Wechselströmen, wie in der Funktechnik, ändert sich das radikal.
Inwiefern?
Der hochfrequente Strom erzeugt im Inneren des Metalls ein eigenes, winziges, magnetisches Wechselfeld. Und dieses Feld induziert Wirbelströme, die dem Strom im Zentrum entgegenwirken, ihn aber an der Oberfläche verstärken.
Das heißt, das Magnetfeld zwingt die Elektronen physikalisch dazu, aus dem Zentrum an den äußeren Rand des Metalls zu flüchten.
Ganz genau. Der Strom fließt buchstäblich nur noch auf einer hauchdünnen Schicht an der Oberfläche. Der Skin. Das dicke Innere des Leiters ist elektrisch gesehen völlig arbeitslos.
Das ist ja völlig verrückt. Das ist, als hättest du eine achtspurige Autobahn gebaut, aber wegen einer absurden Verkehrsregel weigern sich alle Autos hartnäckig, die mittleren Spuren zu nutzen.
Schönes Bild.
Sie quetschen sich alle auf der extrem rechten Standspur zusammen. Die restlichen 7 Spuren sind komplett leer. Aber du hast trotzdem Stau, also Widerstand, weil alle nur ganz außen fahren.
Eine fantastische Analogie. Und wie löst man dieses Stauproblem in der Praxis?
Naja, wenn das Innere der Autobahn eh niemand nutzt, brauche ich es ja gar nicht erst zu bauen. Ich baue einfach eine Autobahn, die ausschließlich aus einer gigantisch breiten Standspur besteht. Ich brauche pure Oberfläche.
Exakt. Das ist der Grund, warum hohle Kupferrohre mit 5 bis 10 cm Durchmesser verwendet werden. Sie bieten eine enorme Oberfläche für die Elektronen, um den Skin-Effekt zu bedienen, ohne das schwere, nutzlose Kernmaterial in der Mitte.
Das macht absolut Sinn. Manche wickeln da ja sogar einfach Kupferfolie um Plastikrohre, habe ich in den Quellen gesehen.
Ja, solange die leitende, ununterbrochene Oberfläche da ist, funktioniert das wunderbar.
Okay, wir haben jetzt also diesen dicken, perfekt verlöteten, hohlen Kupferring mit extrem wenig Verlusten. Aber jetzt stehen wir doch vor einem massiven logistischen Problem.
Welches meinst du?
Mein Funkgerät auf dem Schreibtisch erwartet standardmäßig eine Antenne mit 50 Ohm Impedanz. Das ist der Industriestandard.
Richtig. Wenn ich dieses Funkgerät jetzt an einen massiven Kupferring anschließe, der effektiv 0 Ohm hat, dann ist das doch, als würde ich eine Hochdruckwasserpumpe direkt an den offenen Ozean anschließen.
Ein brachialer Vergleich, aber passend.
Der Druckunterschied sorgt doch dafür, dass die ganze Energie einfach in meine Pumpe zurückprallt. Wie bekomme ich das Signal da sauber rein? Diese Anpassung in der Elektrotechnik als Impedanzanpassung bezeichnet wird, bei der MLA durch eine sehr elegante Methode gelöst. Durch die sogenannte Koppelschleife.
Das ist dieser kleine Ring, der in den Zeichnungen immer innen drin sitzt, oder?
Genau. Man montiert einen zweiten, viel kleineren Ring im Inneren der großen Hauptschleife. Die MLA-Info gibt hier eine Faustregel vor. Der Durchmesser dieser kleinen Koppelschleife sollte etwa ein Fünftel der großen Hauptschleife betragen.
Ah, die Ein-Fünfte-Regel. Und diese kleine Schleife ist dann mit dem Kabel zum Funkgerät verbunden.
Korrekt.
Aber sag mal, hat die überhaupt direkten metallischen Kontakt zum großen Kupferrohr?
Nein, überhaupt nicht. Sie ist galvanisch getrennt. Es gibt keinerlei physische Kabelverbindung zwischen dem kleinen und dem großen Ring.
Warte mal, wir haben also einen Ring im Ring und sie berühren sich nicht. Wie zum Teufel kommt die Energie dann rüber?
Durch induktive Kopplung. Die Konstruktion wirkt exakt wie ein Hochfrequenztransformator.
Also drahtlose Energieübertragung.
Im Prinzip ja. Die kleine Koppelschleife fungiert als Primärwicklung, die große Hauptschleife als Sekundärwicklung. Wenn das Funkgerät hochfrequenten Strom in die kleine Schleife pumpt, baut diese ein starkes Magnetfeld auf.
Und das durchdringt dann den großen Ring.
Genau. Es durchdringt den großen Ring und zwingt die Elektronen dort, sich ebenfalls zu bewegen. Die Energie wird unsichtbar, wie durch magnetische Zahnräder, übertragen. Und durch dieses Größenverhältnis von 1 zu 5 wird dieser Druckunterschied von 50 Ohm auf fast 0 Ohm perfekt transformiert.
Wow, das ist wirklich angewandte Physik vom Feinsten. Wenn ich mir das anschaue, dieser extrem verlustarme Bau, die dicken Rohre, diese clevere magnetische Kopplung. Das alles führt ja dazu, dass dieser Schwingkreis eine unglaubliche Effizienz erreicht. In den Quellen ist da ständig von einem extrem hohen Gütefaktor, dem Q-Faktor, die Rede.
Ja, der Gütefaktor Q ist das Maß dafür, wie gut der Schwingkreis Energie speichert, anstatt sie zu verlieren. Ein extrem hoher Q-Faktor bedeutet, dass die Energie sehr, sehr lange im Ring zirkulieren kann.
Okay, und das ist gut?
Es ist dieser hohe Q-Faktor, der die Antenne überhaupt erst funktionsfähig macht. Er zieht das mikroskopische Signal quasi aus dem Rauschen nach oben. Aber diese Eigenschaft ist ein absolutes zweischneidiges Schwert.
Inwiefern?
Es ist der Segen der MLA, aber im Alltag ihr absolut größter Fluch.
Lass uns über diesen Fluch sprechen. Dieser gigantische Gütefaktor sorgt ja dafür, dass die Antenne extrem schmalbandig wird. Sie ist wie so ein physischer Filter, der nur eine winzige, hauchdünne Scheibe des Funkspektrums durchlässt.
Das ist die physikalische Konsequenz der hohen Güte, ja. Auf den unteren Kurzwellenbändern reden wir hier teilweise von einer nutzbaren Bandbreite von nur 3 bis 5 Kilohertz.
3 bis 5 Kilohertz?
Ja.
Das ist fast gar nichts. Das bedeutet ja, wenn ich den Sender an meinem Radio auch nur minimal verstelle, um zu hören, wer nebenan funkt, ist das Signal schlagartig komplett weg.
Richtig. Du musst die Antenne dann sofort mechanisch nachstimmen. Und das macht man über diesen einen Kondensator, der im Ring verbaut ist.
Und genau da, beim Lesen der Bauanleitungen, bin ich über ein Phänomen gestolpert, das fast wie ein schlechter Scherz klingt. Die sogenannte Handkapazität.
Oh ja, das treibt viele zur Weißglut.
Erklär uns doch mal, warum dieses Abstimmen in der Praxis so ein Albtraum ist.
Das liegt tatsächlich an der Biologie des Menschen. Unser Körper besteht zu einem großen Teil aus salzigem Wasser. Wir sind also elektrisch ziemlich leitfähig.
Okay.
Wenn du nun deine Hand an den Drehknopf dieses Kondensators annäherst, um die Frequenz fein zu justieren, bringst du die Masse deines Körpers in das extrem empfindliche elektrische Feld des Kondensators ein.
Mein Körper funkt da also dazwischen.
Genau. Dein Körper wirkt selbst wie eine Kapazität und fügt sich unfreiwillig diesem extrem sensiblen Schwingkreis hinzu.
Das heißt, schon bevor ich den Knopf überhaupt gedreht habe, verschiebt meine bloße Anwesenheit die Frequenz der Antenne.
Ganz genau so ist es. Du näherst dich dem Knopf und zack, das Signal verschwindet. Du drehst dann mühsam und millimetergenau am Kondensator, bis du den Sender wieder glasklar hörst. Du denkst, perfekt, exakt getroffen.
Und dann?
In dem Moment, in dem du deine Hand wieder vom Knopf wegziehst, entfernst du deine Körperkapazität wieder aus dem System. Die Frequenz springt augenblicklich wieder weg und du hörst nur noch Rauschen.
Das ist doch absoluter Wahnsinn. Das ist, als würde ich auf der Autobahn fahren und nach jedem Song im Radio muss ich rechts ranfahren und mit einer Pinzette und einem Skalpell den Sender neu einstellen. Nur um dann zu merken, dass allein mein Atemzug den Sender schon wieder verstellt hat.
Es erfordert viel Geduld, ja.
Das kann doch niemand ernsthaft auf Dauer benutzen wollen. Wie lösen Profis dieses Problem? Baut man da Motoren dran, damit man das Ding gar nicht erst anfassen muss?
Tatsächlich ist genau das die gängigste und eleganteste Lösung in der Praxis. Man verbaut winzige Schrittmotoren, oft mit starken Untersetzungsgetrieben, für mikroskopisch kleine Bewegungen.
Und steuert das dann vom Schreibtisch aus?
Richtig, man steuert das Ganze aus der Ferne über ein Steuerpult. Aber es gibt auch eine rein physikalische Lösung beim Bau des Kondensators selbst. Den Einsatz von sogenannten Split-Stator- oder Butterfly-Kondensatoren.
Butterfly, also Schmetterling. Was machen die anders als ein normaler Kondensator?
Ein normaler Drehkondensator hat ein festes Paket von Metallplatten, das ist der Stator, und ein drehbares Paket, den Rotor. Der Rotor ist meist direkt mit der Mechanik verbunden, die du anfasst.
Und leitet meine Handkapazität direkt weiter?
Genau. Bei einem Butterfly-Kondensator gibt es jedoch zwei separate feste Staturen. Und einen Rotor in der Mitte, der eben wie ein Schmetterlingsflügel aussieht. Der Clou ist hierbei, der Rotor hat keinerlei elektrische Verbindung nach außen. Er ist völlig isoliert.
Ah, verstehe.
Die beiden Staturen sind in Serie geschaltet. Wenn sich nun deine Hand nähert,
spaltet diese spezielle Geometrie das elektrische Feld so auf, dass sich der Einfluss deiner Hand auf beiden Seiten des Schwingkreises gegenseitig aufhebt oder zumindest drastisch minimiert.
Faszinierend. Man trickst die Physik quasi mit ihrer eigenen Symmetrie aus. Okay, wenn wir diesen ganzen Tuning-Wahnsinn überwunden haben, haben wir ein Werkzeug, das beim Empfang unglaublich ruhig ist.
Ein hervorragender Empfänger, ja.
Aber was passiert, wenn wir den Spieß mal umdrehen? Eine Antenne ist ja keine Einbahnstraße. Funkamateure nutzen sie auch zum Senden. Und als ich in der MLL-Info gelesen habe, was passiert, wenn man da Sendeenergie reingibt, also da bekomme ich es wirklich mit der Angst zu tun.
Und das ist absolut berechtigt. Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Wie sicher ist das Ganze überhaupt? Aber bevor wir zur reinen Energie kommen, lass uns kurz auf die Abstrahlcharakteristik schauen. Wie verlässt das Signal diese kleine Schleife?
In den Skizzen aus den Quellen sieht das aus wie so eine liegende Acht. Wenn die Antenne vertikal wie ein Rad vor mir steht, strahlt sie primär in der Ebene des Rades ab, richtig?
Korrekt. Und senkrecht zur Ebene des Rades, also wenn du von der Seite direkt durch das Loch des Rades schaust, befinden sich zwei extrem tiefe Nullstellen.
Nullstellen?
Ja. In diese Richtungen geht fast gar keine Strahlung raus. Und was beim Empfang noch wichtiger ist, es kommt aus diesen Richtungen auch fast kein Signal rein.
Oh, das ist der Moment, wo Stadtbewohner jetzt hellhörig werden sollten. Wenn ich weiß, dass dieser uralte Plasmabildschirm von meinem Nachbarn schräg gegenüber unglaubliche Störungen verursacht, dann kann ich die Antenne auf dem Balkon doch einfach wie ein Lenkrad drehen, oder?
Mhm. Ich drehe sie so lange, bis die Wohnung des Nachbarn exakt in dieser Nullstelle verschwindet.
Ganz genau. Du nutzt die Physik, um die Störquelle räumlich einfach auszublenden, als würde sie gar nicht existieren. Das ist ein immenser taktischer Vorteil.
Genial.
Aber du hast ja vorhin die Gefahren beim Senden angesprochen. Und hier müssen wir wirklich warnen. Erinnerst du dich an den hohen Q-Faktor, an dieses extreme Aufschaukeln der Energie im Ring?
Ja, diese Resonanz, wenn du nun als Funker Sendeleistung in diesen extrem verlustarmen Schwingkreis einspeist, hat die Energie nirgendwo einen schnellen Ausweg. Sie baut sich massiv auf, besonders am Kondensator.
Wie extrem wird das denn?
Selbst wenn du mit winzigen Leistungen sendest, also vielleicht 5 bis 10 Watt, das ist die Leistung von einer alten Fahrradlampe, staut sich die Spannung an den Platten des Kondensators schon auf mehrere hundert bis über 1000 Volt auf.
Nur bei 10 Watt? 1000 Volt? Das ist völlig absurd. Wenn du auf dem Balkon sitzt und uns jetzt zuhörst, stell dir das mal vor, du hast diesen Kupferring einen Meter neben deinem Kaffeestuhl stehen und an diesem kleinen Kondensator liegen 1000 Volt an.
Ja, und das ist nur bei kleinen Leistungen.
Was passiert denn, wenn jemand entscheidet, mit den vollen 100 Watt eines Standardfunkgeräts zu senden?
Dann entfesseln wir regelrecht lebensgefährliche Kräfte. Bei 100 Watt Sendeleistung akkumulieren sich die Spannungen am Kondensator schnell auf 5000 bis 6000 Volt. Gleichzeitig fließen in diesem dicken Kupferrohr hochfrequente Zirkulationsströme von 30 bis 50 Ampere. Das ist massiv.
Das klingt wie ein Kraftwerk.
Hochfrequenzverbrennungen sind extrem tückisch, da sie tief in das menschliche Gewebe eindringen. Es können Lichtbögen überspringen, die Brände auslösen. Eine solche Antenne beim Senden zu berühren, ist schlichtweg lebensgefährlich.
Und es geht ja nicht mal nur um das direkte Berühren. Eines der Videos, die bei den Quellen dabei waren, das hat mich wirklich sprachlos gemacht. Da wurde dieses Nahfeld demonstriert. Das Magnetfeld um die Antenne herum ist beim Senden anscheinend so dicht konzentriert, man kann die Physik da förmlich sehen.
Du beziehst dich auf den Versuch mit der Leuchtstoffröhre, nehme ich an. Eine sehr eindrucksvolle, wenn auch beunruhigende Demonstration.
Ja, genau das. Der Tester nimmt da eine ganz normale, billige Leuchtstoffröhre aus dem Baumarkt. Es gibt keine Kabel, keinen Stromanschluss. Er hält dieses einfache Glasrohr einfach nur in die Nähe der sendenden Antenne, vielleicht so einen halben Meter entfernt, und die Lampe beginnt hell zu leuchten, einfach mitten in der Luft. Wie ist das physikalisch überhaupt möglich?
Das ist die immense Kraft des magnetischen Wechselfeldes. Dieses unsichtbare Magnetfeld, das aus dem Ring pulsiert, durchdringt das Glas der Röhre und regt das Quecksilbergas im Inneren direkt an.
Ohne jeden Kontakt?
Ja. Die Atome werden ionisiert, Elektronen werden herausgeschlagen, ultraviolettes Licht entsteht und trifft auf die Leuchtschicht der Röhre. Die Energieübertragung findet hier rein magnetisch durch die Luft statt.
Das ist ja wie Zauberei.
Es ist faszinierend anzusehen, absolut. Aber es verdeutlicht eben auch den massiven Warnhinweis in den Dokumenten. Träger von Herzschrittmachern oder sensibler Elektronik müssen beim Senden zwingend einen berechneten Sicherheitsabstand einhalten. Dieses Magnetfeld kann solche lebensrettenden Geräte völlig durcheinander bringen.
Ich meine, wenn ich ehrlich bin, ich baue mir da ja quasi eine kleine unsichtbare Blitzmaschine mitten ins Wohnzimmer oder auf den Balkon. Auf der einen Seite ist es das perfekte chirurgische Instrument, um den Lärm der Stadt auszublenden und extrem schwache Signale aus Asien zu empfangen. Auf der anderen Seite zündet sie Lampen aus der Ferne und brät mir bei Berührung 6000 Volt über.
Das ist die Realität der MLA. Es ist die absolute, kompromisslose Ausreizung physikalischer Prinzipien.
Wahnsinn. Damit sind wir am Ende unserer tiefgehenden Analyse angekommen. Wenn wir das nochmal zusammenfassen: Die magnetische Loop-Antenne ist kein Voodoo, auch wenn sie sich manchmal exakt so verhält.
Nein, sie ist angewandte Physik.
Sie ist das Ergebnis extremer physikalischer Kompromisse. Sie nutzt den Skin-Effekt, die klare Trennung von elektrischem und magnetischem Feld im Nahfeld und diese absurd hohe Resonanzgüte, um eben dort Kommunikation aufrechtzuerhalten, wo wir uns normalerweise im elektromagnetischen Lärm unserer Zivilisation selbst ersticken würden.
Sie opfert Bequemlichkeit für absolute Selektivität.
Besser kann man's nicht sagen.
Weißt du, wenn wir dieses technische Wunderwerk einmal aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachten, offenbart sich da ein sehr spannendes, universelles Prinzip.
Okay, wo möchtest du hin?
Wir haben heute detailliert gesehen, wie die MLA den Lärm der Stadt nicht besiegt, indem sie einfach irgendwie lauter empfängt, sondern indem sie ihren Fokus radikal auf eine völlig andere Komponente verschiebt. Auf die magnetische statt der elektrischen. Sie filtert den Schmutz quasi orthogonal heraus. Und das bringt mich zu einer Frage, die weit über Kupferrohre und Kondensatoren hinausgeht.
Ein philosophischer Transfer also? Lass hören.
Naja, wir alle leben in einer Welt, die zunehmend unter Informationslärm ächzt. Der ständige Ping unserer Smartphones, die Empörungsmaschinerie der sozialen Medien, der stetige Druck der ständigen Erreichbarkeit. Es ist ein ohrenbetäubender mentaler Elektrosmog.
Das stimmt, man kann sich dem kaum entziehen.
Und meistens versuchen wir damit umzugehen, indem wir noch lauter schreien oder uns Krampf auf die Ohren zuhalten. Aber was wäre, wenn wir das Prinzip dieser Antenne auf unseren Alltag anwenden?
Wie meinst du das? Was passiert, wenn wir aufhören, gegen den Lärm anzukämpfen und stattdessen unseren eigenen inneren Empfänger auf eine völlig andere Wahrnehmungsebene abstimmen? Eine Ebene vielleicht tiefere persönliche Verbindungen, analoge Hobbys, ungeteilte Aufmerksamkeit für einen Moment, auf der dieser triviale Informationslärm schlichtweg unsichtbar ist, während das, was wirklich zählt, glasklar und völlig ruhig zu uns durchdringt.
Wie sehe diese neue orthogonale Frequenz für dich ganz persönlich aus?
Genau, das ist die Frage. Das ist ein unglaublich starker Gedanke, den du, der uns jetzt hier zuhört, definitiv mit in den Tag nehmen solltest. Manchmal ist die Lösung eben nicht, lauter zu werden, sondern einfach auf einem anderen Ohr zu lauschen. Wir hoffen, du konntest heute einige Aha-Momente aus dieser Analyse mitnehmen. Pass gut auf unsichtbare Magnetfelder auf, justier deinen eigenen inneren Kondensator sorgfältig und bis zum nächsten Mal.